Wir sind beide noch immer im Homeoffice.
Und was macht eigentlich unsere Würzburger Musikszene?
Das haben wir uns gefragt und wollten einmal genauer hinschauen. Dank der Öffnung konnten wir endlich wieder persönliche Interviews führen und haben uns dafür in der Würzburger Musikszene umgeschaut. Wen haben wir vor die Mikrofone bekommen?
Herausgepickt haben wir uns einen Solokünstler, der unter dem Akronym ZARK laboriert, eine junge Band namens Family Size und einen Sänger, Bassisten, Veranstalter und Labelboss. Ihre Interviews werden im Zentrum unserer heutigen Folge für euch stehen.
Außerdem haben wir auch ein Sternler-Gewinnspiel für euch. Der Sommer ist da und so langsam ist die Grillsaison eröffnet. Deshalb Ohren gespitzt, wenn ihr den Kasten frei Haus von uns geliefert bekommen wollt. Dafür müsst ihr nichts weiter tun, außer...
Folgt uns auf Instagram und schreibt uns unter den ersten Post dieser Sendung, welches der Lieblingspizza-Belag von Max ist. Wer Max ist und warum Pizza so ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben ist, hört ihr gleich. Doch zuerst wollen wir wissen, wen du eigentlich getroffen hast, Flo.
Ich habe mich mit dem guten Marcel unterhalten, aber wer er ist, erzählt euch am besten selbst.
Hi, ich bin der Marcel oder heute hier bin ich ZARK, der Super Average Random Guy, also unter T-S-A-R-G, ZARK, bin ich jetzt als Solokünstler unterwegs.
Warum machst du Musik? Was ist deine Motivation dahinter?
Boah, das ist ganz schwierig. Eigentlich mache ich mein ganzes Leben lang schon Musik und seitdem ich 15 Jahre alt bin, also jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren, spiele ich in Punkbands.
Du hast gesagt, du bist ZARK. Seit wann bist du unter diesem Namen unterwegs?
Ich habe eine Band, die heißt Danger Jerk. Wir sind ein Punk-Trio, da spiele ich Bass und singe. Und ich habe früher auch bei Staatspunkrott eine Weile mitgespielt und habe da Bass gespielt. Also ich bin sonst eigentlich Bassist, habe mir jetzt aber eine Western-Klampfe geschnappt und bin jetzt solo unterwegs. Und das ist jetzt tatsächlich ganz, ganz neu. Ich habe zwar immer mal so einzeln mal so an Akustik gespielt, aber mehr schlecht als recht und habe jetzt quasi den Corona-Lockdown genutzt. Und mal so Ideen, die ich die letzten 15 Jahre tatsächlich gesammelt habe. Ein Song ist drauf, der ist fast 15 Jahre alt. Die habe ich jetzt mal aufgenommen und bin jetzt auch, man kann mich jetzt auch solo buchen. Ich habe geübt, ich kann die Songs spielen.
Ich durfte vorab schon mal in dein Album reinhören. Wann kommt das raus?
Also den Album-Release-Termin, den kann ich euch noch nicht genau sagen. Die Single... die kommt jetzt am 10.7., am Freitag, den 10.7. kommt ein Musikvideo. Der Track heißt Moth, so wie mein Album auch heißen wird und gibt es dann bei YouTube, Vimeo und Instagram TV und alles mögliche. Ich guck mal, wo ich es alles hochgeladen kriege, wer das alles nicht gleich sperrt und dann, da kann man sich das angucken.
Ist die Musik für dich ein Ventil, irgendwie einerseits Sachen zu verarbeiten, aber auch Sachen anzuprangern?
Ja gut, also ich bin ja ein Punk, ne? Also irgendwo ja doch noch so ein bisschen, zwar sehr, sehr spießig unterwegs in meinem Leben und sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ruhig in meinem Lebensentwurf in vielen Sachen, aber auf jeden Fall, also anprangern gehört sowieso dazu, obwohl so dieses typische 1, 2, 3, wir hauen die Polizei und so weiter, das war nie so meins. Mir fällt es ganz, ganz schwer, Songs zu schreiben, zu denen ich keinen Bezug habe. Mir ist schon wichtig, was in meinen Texten auch zu sagen.
Gerade in der Covid-Zeit jetzt hat man ja auch bei sehr vielen Künstlern und Bands gesehen, die dann Livestreams gemacht haben. Ist das eine Option für dich?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand die meisten Livestreams zum Kotzen. Das ist meine Meinung, wenn man einen Livestream anbietet und auch wie manche Künstler dann auch noch sagt, hey, ich brauche eure Kohle, dann stellt eine ordentliche Kamera auf, dann stellt ein ordentliches Mikrofon auf, das ist kein Hexenwerk heutzutage und macht es bitte richtig. Auf meiner Instagram-Seite, man findet mich unter T-S-A-R-G, also ZARK, unterstrich Akustikpunk. Da habe ich zwei Videos bei mir zu Hause im Studio aufgenommen. Die habe ich live gespielt, auch ein Mikrofon aufgebaut und eine Kamera mitlaufen lassen und habe das gemacht. Die habe ich nicht One-Take eingespielt, da habe ich mehrere Takes gebraucht, auch geflucht. Das war für mich eine Möglichkeit, mich da auch mal kurz mitzuteilen, auch auf dem Studio. Aber jetzt so ein Livestream... jetzt einfach nur so das Handy hinzustellen, würde ich jetzt nicht machen. Das mag ich keinem antun.
Wo findet man dich im Internet? Du hast Instagram angesprochen, gibt es aber auch eine Bandcamp-Seite oder irgendwas?
Man findet mich im Moment unter www.tsarg.de, also zark.de. Da findet man im Prinzip alle Links, die man haben will, oder bei Instagram unter zark-akustikpunk.
Machen wir nochmal den Schritt weiter von dir als Musiker zu dir als Musiker in der Corona-Zeit. Wie hat sich dein Alltag verändert?
Ich bin beruflich bin ich Sozialpädagoge und arbeite da mit Grundschulkindern in der Regel zusammen. Und da war natürlich mal keine Schule und auch wenig Kontakt und so weiter. Und darum ist auch aus einer ursprünglichen Idee eine 3-Song-EP zu machen, ein 10-Song-Album geworden. Also somit hat Corona quasi dieses Album erst möglich gemacht. Also so furchtbar diese ganze Scheiße ist, für mich persönlich als Musiker war das ein Segen, weil so viel Zeit, um Musik zu machen, hatte ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so viel Zeit hatte. Ich war noch nie so fit an meinen Instrumenten wie im Moment. Das ist total genial.
Siehst du Auswirkungen auf die Szene hier in Würzburg durch diese Zeit, durch diese vergangenen Monate?
Also für die Veranstalter ist es eine Katastrophe. Also man kann es nicht anders beschreiben. Ich kenne den Joachim Schulz von der Posthalle. Ich kenne ganz viele Leute aus dem EMA hin. Gerade die Läden, die finanziell darauf angewiesen sind und auch Musiker, die finanziell darauf angewiesen sind. Ich kenne auch genug Berufsmucker und Leute aus der Veranstaltungsbranche, Leute, die als Stagehand arbeiten, als Roadie auf Festivals, Sachen mit aufbauen, DJs, Kneipenbars. Für die ist die Zeit wirklich, wirklich hart und sie wird auch hart bleiben, weil um realistisch zu bleiben, das sind die allerletzten, die quasi wieder auf Normalbetrieb übergehen können. Und ich hoffe, dass 2021 dann auch mal wieder Live-Gigs möglich sind, aber für die meisten ist es einfach nur richtig, richtig beknackt.
Siehst du da sowas auf Würzburg zukommen, dass wir uns in 2 Jahren umschauen, oh, wo sind wir denn mit unseren Konzerten, wo kommen wir denn da überhaupt noch hin?
Grundsätzlich, das hat nichts mit Corona in dem Sinne zu tun, sondern die Posthalle ist ja eh so ein Thema, wegen Hashtag Posthalle retten und sowas. Und in der Posthalle ist ja es immerhin unten drin nicht umsonst als bester Live-Club gewählt. Für die war es eh schon hart, für die wissen ja eh nicht so richtig, wo es hingeht. Und wenn es jetzt dann auch noch finanziell selbst, also wenn sie nicht mal fremdverschuldet raus müssen aus ihrem Laden, sondern weil sie es sich nicht mehr leisten können, dann sehe ich da auf jeden Fall ein Problem. Ich kenne aber über die Jahre hinweg viele, viele Punkläden, die quasi zugemacht haben. Also was immer cool war, war in Wertheim die Halle 115, das gibt es schon lange nicht mehr. Es werden immer weniger, weil du musst ein Idiot sein, um zu sagen, ich veranstalte so DIY-Konzerte. Ich bin selber so ein Idiot. Ich habe selber Festivals veranstaltet. Ich habe jetzt gemerkt, das letzte Festival, was ich selbst veranstaltet habe, war vor 10 Jahren, hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe in einem Jahr habe ich immer draufgelegt. Es war immer geil. War immer eine geile Party. Alle sagen bis heute noch geile Sachen, geile Partys. Geile Shows, immer mit zum Skate-Contest noch, aber ich habe immer draufgelegt. Nee, in einem Jahr nicht, da haben wir, glaube ich, 350 Euro plus gemacht und davon waren wir tätowieren.
Was kannst du dann der Konsumentenseite mit auf den Weg geben für die kommende Zeit?
Ja, beim Clubsterben, da würde ich einfach mal gucken, welche Clubs gibt's, welche Clubs sind mir wichtig, da vielleicht einfach mal eine E-Mail hinschreiben, wenn die nicht mal selber, also es gibt ja auch viele Crowdfunding-Aktionen oder sonst was, aber einfach mal schreiben, hey Leute, wie geht's euch denn? Kann man euch irgendwas Gutes tun? Und wenn ihr Künstler unterstützen wollt, kauft Platten. Das ist eine gute Sache, kauft CDs oder kauft digitale Releases. Nicht nur immer Spotify hören, mache ich auch viel, aber auch mal irgendwie gucken, kann man bei denen was kaufen, ein Shirt kaufen, wie auch immer. Das ist immer gut und vor allen Dingen auch für nach die Corona-Krise geht auf Live-Shows. Interessiert euch, kauft nicht nur Konzertkarten für Rammstein, sondern geht auch mal zu Bands hingehen und zu Künstlern, die ihr nicht kennt. Einfach mal eine Chance geben. Auch wenn eine große Band spielt, auch mal zeitig kommen und den Support angucken. Das würde ich mal sagen. Das ist immer gut und es lohnt sich auch meistens. Ganz, ganz selten habe ich Support-Bands erlebt, wo ich sage, die waren so richtig scheiße.
Dann kommen wir jetzt zum Ende. Möchtest du trotzdem noch irgendwas loswerden? Brennt dir noch was auf der Zunge?
Boah, ganz, ganz schwierig. Bleibt gesund. Bleibt sauber, hört Musik, die hilft auch in schlechten Zeiten. Seid mutig, wendet euch an die Stellen. Es gibt Hilfe und das Allerwichtigste ist, dass ihr mutig seid und dann euch auch die Hilfe sucht, egal wie es euch geht.
Okay, dann vielen Dank für das Interview und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Ich habe zu danken. Ciao.
Und um zu wissen, wie sich That Super Average Random Guy anhört, spielen wir jetzt weltexklusiv als Premiere sein Song Moth.
teenage insecurity. He always had problems to fit in. Neither an outsider nor part of the majority. An odd fish somewhere in between. Searching for a sound that could shake his ground. Something different than the songs he knew before. Without leather clothing boots, without rocker attitudes. Songs about skateboards and linoleum floors. In 1999, maybe for the first time, he was at the age of 30. His heart began to race, he had a huge smile on his face. Listening to May 16, years have passed since then. He still doesn't have a plan. No matter what life may bring, he can rely on one thing. Like a moth. Pain. He will always fall back into this addiction again.
Dein Uniradio.
Vor 2 Wochen hätte ja eigentlich das Umsonst und Draußen stattfinden sollen. Deshalb haben wir uns die Künstlerliste einmal genauer angeschaut und uns ein paar der Würzburger Perlen herausgepickt. Entstanden sind hierbei 2 Interviews.
Caro, du hast 2 der Jungs von Family Size getroffen. Die Band gehört zu den Würzburger Newcomern. Vielleicht hat sie der ein oder andere ja schon einmal auf einem der Würzburger Open Mic getroffen und entdeckt. Und ein kleiner Tipp: Wer Lust auf einen Kasten Sternler hat, sollte jetzt bei diesem Beitrag sehr genau zuhören.
Servus Max und Salü Sepp. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, hi.
Hi.
Ja, wir sind Max und...
Ich bin Sebastian.
Von Family Size und ja, cool, dass wir hier dabei sein können.
Ja, vielen Dank.
Top.
Als erstes würde ich gerne von euch wissen, wie beschreibt ihr eure Musik, beziehungsweise was macht ihr eigentlich für Musik?
Ja, ich würde sagen, das ist Indie-Rock, der auch ein bisschen Pop-Punk angehaucht ist, aber auch mit vielen Progressive-Elementen und ja, ich würde sagen, Texte, die ziemlich positiv sind und Probleme behandeln, sehr persönliche und ja, das wäre so meine Einordnung irgendwie.
Sepp? Mir fällt nichts mehr dazu ein.
Ja, dann ist es so.
Seit wann gibt es euch denn?
Ja, uns gibt es seit April 2019. Unseren ersten Auftritt hatten wir im Juli 2019 im B-Hof hier in Würzburg.
War sehr cool. Und seitdem hatten wir ein paar Gigs und ja.
Hätten jetzt eigentlich auf dem Umsonsten draußen gespielt, aber das ist ja leider nichts geworden.
Und wie lange kennt ihr euch als Band schon und wie lange macht jeder von euch schon Musik?
Ja, also ich kannte Sepp seit Ende 2018, glaube ich, rum. Ja. Und da haben wir in einer anderen Band gespielt und das wurde dann irgendwann Family Size, weil alle irgendwie keinen Bock mehr auf das hatten. Matthias kenne ich schon eine Weile, der wohnt bei mir im Wohnheim. Und den Thomas auch, die kenne ich so gleich lang, weil es bei uns so eine Kneipe gab, wo man sich eben kennengelernt hat, schon weit bevor man irgendwie wusste, dass man Musik machen kann. Und ich spiele selbst seit so 11, 12 Jahren Bass und Gitarre.
Ja, und ich spiele so seit, ja, ähnlich lang, ich glaube so 12, 13 Jahre Gitarre.
Ja, bei Thomas weiß ich es gar nicht genau, aber Matthias spielt schon ungefähr so immer Drums.
Ja, ich glaube, der ist mit Drums auf die Welt gekommen.
Ja, das glaube ich auch.
Max, du hast am Anfang schon gesagt, dass eure Texte fröhlich und persönlich sind. Woher kommt die Inspiration dafür?
Ja, ich würde gar nicht sagen, also sie sind schon positiv am Ende vom Tag, aber es geht immer aus irgendeinem Problem hervor. Also ich versuche halt irgendwie aus Erlebten irgendwie was Schönes rauszuziehen, das vielleicht nicht so einfach war. Und ich glaube, das passt auch zur Musik, weil das eben auch sehr durlastig ist und schon aber auch, ja, härtere Passagen hat. Und ja, die Texte gehen halt viel über Kindheit und wie man hier nach Würzburg gezogen ist und hier eben so seine Heimat rausmacht. Aber das ist halt gerade so die Phase, in der ich bin. Vielleicht schreibe ich irgendwann andere Texte.
Und wie entstehen dann eure Songs? Also ist sozusagen erst die Idee für den Text da oder erst die Melodie?
Ja, die Songs entstehen, indem ich zu Hause rumsitze und Gitarre spiele und dann irgendwann auf eine Idee komme, auf eine Akkordfolge, auf eine Melodie, auf einen Rhythmus vielleicht, irgendwas. Und ich nehme dann eine kleine Demo dafür auf und schicke die den anderen und die nicken das im besten Fall ab und wir arbeiten dann zusammen daran weiter. Dann entsteht dann auch wahrscheinlich der Text und...
Ja genau, ich schreibe dann die Texte dazu und die meisten Songs instrumental schreibt der Sepp tatsächlich. Zwei, drei habe ich auch selber geschrieben, aber ich halte mich da eher ein bisschen zurück.
Wenn man über euch recherchiert, liest man Spaß, Liebe und familiengroße Pizza. Habt ihr einen Bezug zu dem napolitanischen Nationalgericht oder woher kommt die Liebe zur Pizza?
Ja, Pizza essen ist irgendwie so ein Pop-Punk-Klischee, dass irgendwie junge Leute den ganzen Tag nur Pizza essen und Kaki-Hosen anhaben und so. Und ein Kumpel von uns hat tatsächlich, ein Kumpel von mir hauptsächlich, hat den Bandnamen vorgeschlagen. Und es war eigentlich nur ein Witz. Also wir sind ja jetzt nicht mal so pop-punkig, aber ich weiß, eine Pizza hat irgendwie was... Ja, was Gutes einfach. Und auch, man kann Pizza essen, wenn man traurig ist, wenn man gut drauf ist. Ja, weiß nicht, Pizza, einfach toll.
Deshalb eine ganz wichtige Pizza-Frage an euch. Was ist euer Lieblingsbelag?
Ja, also ganz klar, aber für mich ist es die Vier-Käse-Pizza.
Nee, das ist falsch. Bei mir ist es auf jeden Fall Kapern und Jalapenos.
Du hast gar keinen Geschmack.
Die Band ist aufgelöst.
Und ich bin ja noch relativ neu in Würzburg. Was ist der beste Pizzalieferant der Stadt?
Also ich laufe einfach immer vor zu Lokanda und hole mir da so eine Riesenpizza und esse sie dann auch meistens alleine ganz auf.
Ja, ist gut. Ich persönlich bin ein großer Bobbys-Fan, aber auch Pizza Classico ist sehr gut. Ja, sponsert uns.
Eure Pizzabrötchen verdient ihr ja bisher noch nicht mit der Musik. Ist das euer Ziel später mal? Also von der Musik leben zu können? Oder ist es wirklich so eine Leidenschaft, die als Hobby neben eurer eigentlichen Arbeit jetzt im Studium stattfindet?
Ja, also Geld kommt da aktuell keins rum, weil Spotify und die ganzen Streaming-Dienste werfen nicht so viel ab. Ich glaube, wir haben bis jetzt 7 Euro verdient oder so. Aber auch später im Leben, ich glaube, die Vorstellung von Musik zu leben ist sehr anstrengend und es hat sich alles sehr verändert. Und ich meine, studiere Grundschullehramt, das ist ein ziemlich sicherer Beruf. Und ich glaube, da sehe ich mich eher dann mit Musik als Leidenschaft nebenbei.
Also bei mir ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich eigentlich nur Musik machen. Ich studiere auch gern Anglistik und Ethnologie. Ich kann mir auch vorstellen, da später was mitzumachen und so ein Backdrop zu haben, dass man einfach so ein Sicherheitsnetz hat, das ist schon mal gut. Das, was ich am liebsten mache, ich mache wirklich nichts lieber am Ende vom Tag. Und das mein Hauptprojekt ist hier mit Sepp und den Boys. Weiß nicht, einfach weitermachen und hoffen, dass es gut läuft. Einfach mehr reinstecken und schauen, was passiert.
Ja, Musik als Beruf ist natürlich ein Traum, aber so die realistische Seite von mir sagt, dass man eher sicher fahren sollte.
Du musst träumen, Sepp.
Ich träume doch schon.
Hat Corona jetzt und die Einschränkungen und Veränderungen auf die Kultur dann bei dir was verändert?
Ja, ich glaube sogar schon, weil man kriegt jetzt schon so viel mit von irgendwelchen Musikern, denen es gerade richtig dreckig geht und ja, sowas kann ja immer wieder kommen, solche Auszeiten, Trockenzeiten, und vor denen ist man ja nie gefeit. Also das hat mir doch schon mal ein bisschen mehr Respekt eingeflößt, als ich vielleicht vorher hatte.
Eigentlich wärt ihr ja jetzt auf der Hauptbühne beim Umsonst und draußen aufgetreten. Hat Corona für euch noch andere Veränderungen mit sich gebracht?
Ja, es ist halt einfach ziemlich demoralisierend, wenn die ganzen Gigs abgesagt werden und so. Wir haben gerade unsere EP released, ganz am Anfang von Corona, und das Feedback da war super und alle haben sich gefreut und wir waren alle gut drauf, und ja, dann kommt da Covid-19 und macht das so ein bisschen kaputt, aber hat ja irgendwie auch keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Ich meine, es kommen sicherlich wieder Gigs, wir hatten auch schon Anfragen, konnten da leider nicht nachkommen.
Ja, was vielleicht noch auch noch störend war, war, dass wir auch nicht proben konnten derzeit, wir konnten es nicht sehen, und ja, wir haben es auch schon alle ziemlich vermisst und es vermisst, zusammen Musik zu machen, also ja.
Das Uniradio hat uns gefragt, und ja, also es geht wieder bergauf.
Bei eurem Song When My Head Rolls Off My Shoulders habt ihr einen Chor mit am Start. Werdet ihr das in Zukunft öfters machen oder und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, wir haben auch schon neue Songs im Petto, die auch Chorpassagen vorgesehen haben. Aber wir fanden es einfach cool, für manche Passagen viele Stimmen zu haben. Und dann hatten wir eh schon die ganzen Leute am Start und haben gedacht, hey, bei dem Song wird es auch richtig gut passen, so eine kleine Lagerfeueratmosphäre herzustellen.
Ja, ist auch ganz lustig. Der Song geht so ein bisschen um introvertiert sein etc. Ist eigentlich ganz, ganz nett, dass dann ganz viele nette Leute in einem Raum rumstehen und den Song singen. Das ist auch der einzige Song, den ich geschrieben habe, komplett tatsächlich. Aber Sepp hat es mit der Idee auf jeden Fall noch 100 Mal besser gemacht. Shoutout an alle, die mitgemacht haben. Es war wundervoll.
Ja, wir lieben euch.
Wer sind eure musikalischen Vorbilder?
Ich orientiere mich da ganz viel bei The Intersphere, eine andere deutsche Band, die auch super sind. Und noch bei den Leoninen. Ich glaube, von denen habe ich sogar die Idee mit dem Chor, weil die arbeiten auch ganz viel mit Chören.
Ja, bei mir ist es eigentlich immer eine Konstante. Das ist Mark Hoslake von Sun Kil Moon. Das ist so der einzige Künstler, den ich immer durchgehend höre. Alles andere wechselt immer. Also zurzeit höre ich zum Beispiel viel Pokes oder Mojave 3. Aber das ändert sich eigentlich immer.
Und was sind eure LieblingsmusikerInnen aus Würzburg?
Ja, oh Gott, da gibt es einige. Mit vielen haben wir auch schon zusammen gespielt, sei es bei Open Mics oder anderen Bühnen. Christoph Eschenbach, Singer-Songwriter aus Würzburg, der hat uns auch sehr geholfen bei unseren Choraufnahmen. Amy Lyons, auch eine Singer-Songwriterin hier aus der Stadt, die ist top.
Dann auch viele gute Bands, auch genreübergreifende. Havel, Ravenhall, Horrormans, ehemals Noctura. Also man ist einfach sehr viel mit Bands eben auch befreundet und kennt sich persönlich. Deswegen könnte man da ewig weitermachen. Aber ja, das sind schon mal welche.
Und wenn ihr jetzt richtig neugierig geworden seid, dann hört unbedingt mal in ihre EP Find Home rein. Was war der skurrilste Moment als Band, den ihr bisher erlebt habt?
Ja, ich würde sagen, der skurrilste Moment war, als wir in der Kellerpelle gespielt haben mit Christoph Eschenbach und Havel. Und unser Equipment mussten wir durch so einen Gang bringen, durch so einen Dungeon, der ungefähr 20 Sicherheitstüren hatte und 100 Abzweigungen. Ich weiß bis heute nicht, wo der war oder wieso der da war. Und ich bin immer noch sehr verwirrt und ein bisschen traurig deswegen.
Ja, es war auch ziemlich unheimlich. Es war kalt, es war alles voll Neonlicht und Beton und niemand war da und wir sind einfach da rumgelatscht und hatten keine Ahnung, wo wir sind, wer wir sind. Ja, war unheimlich.
Ja, aber der Gig war toll und Kellerperle war auch cool und ja, war trotzdem schön.
Ihr habt ja sozusagen, ihr spielt schon lange Instrumente, aber wie macht ihr das mit dem Gesang? Habt ihr Gesangsunterricht oder wo kommen eure Skills her?
Ja, also ich hatte tatsächlich irgendwie nie Unterricht, weder Gitarre noch Bass noch Gesang. Aber ich habe mich einfach mal mit dem Gesang ins kalte Wasser geworfen. Also ich habe vor Family Size nicht so wirklich gesungen, in irgendeiner Art und Weise, nur so für mich einfach. Und habe gedacht, es wäre mal okay, wenn man das versucht, und anscheinend kommt es gut an. Also ich habe auch mega Spaß dabei. Man ist halt automatisch Frontmann in Anführungszeichen. Also ich sehe mich jetzt nicht so wirklich als Frontmann, weil irgendwie das alles sehr aufgeteilt ist mit dem Credit, den man da kriegt. Ja, die Sache ist auch, dass man mit Musik sich oft irgendwie eingeschränkt sieht, dass man denkt, man braucht irgendwie immer einen Lehrer oder man muss sich dazu zwingen oder man muss daraus eine disziplinäre Sache machen. Aber wenn es einem Spaß macht, einfach Gitarre in die Hand nehmen, einfach rumsingen, einfach Wörter aufschreiben, einfach machen und Spaß haben. Auch wenn es nicht gut ist, man wird besser. Man kann auch einen Podcast im Hintergrund hören, einfach ein bisschen rumdüdeln. Man wird immer besser, je mehr man es macht. Also glaubt an euch.
Ich bedanke mich bei Sepp und Max, dass ihr die Zeit gefunden habt und hoffe, euch bald irgendwo in der Stadt live sehen zu können. Dankeschön, dass ihr da wart.
Wir danken, dass wir eingeladen wurden.
Ja, vielen Dank, war sehr nice.
War sehr lieblich, Dankeschön.
Damit wir die Jungs nicht nur reden, sondern auch singen hören, so wie ich exklusiv beim Interview in meiner Küche, kommt als nächstes ein Song ihrer aktuellen EP Find Home.
Hallo, hi, ich bin Max.
Und ich bin Sebastian.
Von Family Sized und ihr hört You Are Würzburg. Und der nächste Song ist von uns und heißt Letters.
Für unseren dritten Beitrag haben wir noch einen echten Allrounder der Würzburger Musikszene getroffen und gesprochen.
Ja, Flo, du hast Lennart, den Sänger und Bassisten von Bob Ross Effect, interviewt, der außerdem ein DIY-Label betreibt, Konzerte im Immerhin veranstaltet und nicht aus der Würzburger Szene wegzudenken ist.
Ich sitze hier bei den Lucky Panda Studios in der Aufnahmekabine. Gegenüber Von mir sitzt ein junger Mann, deine Suicidal Tendencies Kappe. Magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Lennart Jäger. Ich bin sehr umtriebig in der hiesigen Musik- und Kulturszene und bin da so recht breit aufgestellt. Also ein meiner Steckenpferde ist natürlich selber Musik machen. Aktuell in meiner Kapelle Bob Ross Effect. Betreibe ein kleines Indie-Punk-Label, Lenson Industries. Bin Veranstalter von Konzerten, hauptsächlich im Immerhin. Und auch noch in der Vorstandschaft vom Musikbahnhof, ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Proberäume an Bands in Würzburg zu vermieten.
Was ist die Motivation bei dir dahinter? Warum machst du, was du tust?
In jungen Teenagerjahren hat sich so ein bisschen die Möglichkeit aufgetan, Musik auch in einer Band zu machen mit damaligen Schulfreunden. Da haben wir dann auch tatsächlich mit 14 die erste Band gegründet und seitdem irgendwie ist da so ein Feuer entfacht worden und das ist bis heute noch da und macht nach wie vor Spaß und es nimmt auch so gut es geht einen großen Teil meines Lebens ein.
Du hast deine Band, deine aktuelle Kapelle angesprochen, Bob Ross Effect. Seit wann gibt's euch?
Wir sind jetzt seit 2016 unterwegs. Genau, 2016, ja. Und seitdem auch fleißig unterwegs gewesen, viel rumgekommen, viele Konzerte gespielt, paar Tonträger veröffentlicht und momentan auch nicht nur wegen Corona, aber auch wegen Corona sind wir eher in der Songwriting-Phase und harren mal da Dinge, wie sich das auch für die Bands weiterentwickelt in den nächsten Wochen, Monaten. Wir mussten auch ein paar Sachen absagen, wie fast alle Bands, auch natürlich jetzt hauptsächlich im Sommer irgendwie Open Airs, die schon gebucht waren, auch eine zweiwöchige Tour im Mai, das hat sehr geschmerzt, weil es natürlich auch immer sehr viel Arbeit und Herzblut ist, die im Vorfeld einfließen. Aber wir nutzen das sozusagen und haben auch jetzt da so ein bisschen unsere Herangehensweise angepasst, dass wir dann einfach, der Vorteil der digitalen Zeit momentan, dass man dann so ein bisschen die Sachen sich hin und her schicken kann und alles am PC so ein bisschen zusammenbasteln kann, ersetzt natürlich überhaupt nicht das, was einem gerade so abgeht in den Zeiten, aber man möchte auch nicht auf der Stelle treten und so da ein bisschen Produktivität auch in den Zeiten zusammenbekommen, ja.
Produktiv sein mit der Band, du hast aber vorhin angesprochen, dass du auch anders in der Musikszene involviert bist als Veranstalter. Wie hat es da ausgesehen in den letzten 3 Monaten und was vielleicht so eine kleine Prognose?
So Sachen wie Biergartenkonzerte oder bestuhlte Kulturveranstaltungen mit geringer Kapazität, die werden nach und nach irgendwie wieder möglich. Aber zum Beispiel im Immerhin, in dem ich da ehrenamtlich aktiv bin und Konzerte veranstalte, ist seit Mitte März dicht. Und auch nach wie vor, wir sind da im regen Austausch auch mit dem Träger und mit den Ämtern, um da gemeinsam auch ein Konzept zu entwickeln, weil wir alle natürlich irgendwie da so Hummeln im Hintern haben und gerne auch wieder veranstalten möchten, aber es momentan einfach noch nicht so ein schlüssiges Konzept gibt, wo wir uns auch wohl dabei fühlen, weil ich meine, wir sind zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wer das immer nicht kennt, das ist im Keller der Posthalle, also auch schwierig da mal durchzulüften und auch räumlich sehr beengt, also das ist super schwierig da irgendwie jetzt Veranstaltungen durchzuführen. Dementsprechend sitzen da alle auf heißen Kohlen. Für mich persönlich sind auch einige Shows abgesagt worden, die wir veranstaltet hätten. Das schmerzt natürlich auch immer. Hoffen, dass wir dann, sobald es möglich ist, irgendwie Nachholtermine finden. Aber momentan ist es immer noch so ein großes Fragezeichen bei allen, so das im Kopf rumschwirrt.
Wie ist da die Kommunikation mit der Stadt Würzburg?
Also ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass die vor allem zu Zeiten des harten Lockdowns natürlich auch ganz schön viel andere Dinge zu tun hatten, nicht da auf jeden Einzelnen eingehen konnten. Aber trotzdem ist es immer möglich, wieder da Kontakt herzustellen und eben sich auch Informationen einzuholen, was für uns auch immer ganz spannend ist, dass wir uns ein bisschen mit den anderen Kultureinrichtungen austauschen, so wie es Kairo oder Behof, die ja zum Beispiel der Behof jetzt an das Jugendzentrum, zumindest den Betrieb auch wieder aufgenommen haben, dass man sich so ein bisschen austauschen kann, ob man dann eben sieht, man kann vielleicht auch Hygienekonzepte, die schon jetzt entwickelt haben und ausführen, ob man da das ein bisschen adaptieren kann. Heißt, wir wollen da wirklich klar sein, dass es erlaubt, das können wir durchführen, das können wir auch verantworten. Da haben wir auch das Gefühl, dass es, da stehen wir auch dahinter.
Ja, Alternativen, man hat es ja jetzt in den letzten paar Monaten auch gemerkt, dass irgendwie Bands Livestreams gemacht haben. Ist sowas für euch eine Option?
Es ist eine Alternative momentan. Ich glaube nicht, dass es eine große Haltwertzeit hat. Also ich denke, sobald wirklich Live-Veranstaltungen wieder möglich sind, wird es auch relativ schnell wieder verschwinden oder zumindest stark abnehmen.
Wie hat sich so dein Musikerdasein, dein Alltag verändert dadurch?
viel, viel mehr als vorher noch an den PC verlegt und eben auch so diese Kommunikation ist auch natürlich eine ganz andere, wenn man zu zweit, zu dritt im Proberaum steht, spielt sich gegenseitig was vor oder übt was aus und kann direkt, oder man nimmt es auf, stellt es in Dropbox-Ordner, der andere macht dann am nächsten Tag noch Feierabend, guckt rein. Und das, also das ist ein ganz anderer Workflow natürlich und der ist auch auf Dauer nur ein Kompromiss.
Siehst du Clubs zumachen noch schneller, als man sowieso schon irgendwie erwartet? Mein Stichwort Clubsterben ist ja schon vor Corona irgendwo ein Thema und eine Thematik gewesen.
Ein Problem ja grundsätzlich bei der Kulturszene ist, bei vielen, auch natürlich auch viel kleineren Läden und Theatern ist, dass die vorher schon auch oft so gerade an der Grenze gewirtschaftet haben. Und wenn du jetzt natürlich Auflagen hast, dass du nur ein Viertel der Kapazität reinlassen kannst und du kannst auf Dauer auch nicht dann einen vierfachen Ticketpreis verlangen, Das befürchte ich schon stark, dass es da ein paar geben wird, die auf der Strecke bleiben. Also ich wünsche mir natürlich, dass es möglichst wenige sind und dass vielleicht dann auch doch nochmal irgendwie ein bisschen effektivere Maßnahmen irgendwie von Seiten des Staates oder irgendwelchen Kulturfördertöpfen da kommen. Aber ich habe auch die große Sorge, dass da einige auf der Strecke bleiben werden.
Hast du noch irgendwas auf dem Herzen liegen, was du unbedingt loswerden möchtest?
Ja, ich würde mir wünschen, dass allen, denen es möglich ist, Einrichtungen, Künstler zu unterstützen, kauft direkt bei den Bands Sachen, bestellt nicht bei irgendwelchen großen Online-Plattformen, sondern unterstützt die Bands direkt. Es gibt ja auch viele Aktionen, sowas wie Bandcamp, die jetzt regelmäßig Tage eingerichtet hatten, wo 100% der Einnahmen wirklich an die Bands gehen, dabei Crowdfunding-Aktionen, Soli-Tickets, Soli-Shirts weiter zugreifen. Die ganze Motivation und Lust auf Kultur und Veranstaltungen, die sich hoffentlich bei vielen angestaut hat, die dann noch ausleben, dass die dann auch nicht nach eineinhalb Wochen wieder abflaut und dann die Läden doch wieder leer sind. Das wäre sehr wünschenswert.
Ja, das wäre schön. Wo findet man dich und deine Band und dein Label? Wo findet man das im Internet?
Unsere Band ganz einfach unter bobrosseffect.com. Musik gibt's eigentlich überall, wo es Musik gibt, bei Spotify, Apple, YouTube, wo auch immer man streamen möchte. Mein Label findet ihr unter lansonindustries.com. Ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
Alles klar, dann vielen Dank dir für das super coole Interview und ja, wir hören uns bald wieder hoffentlich.
UA Würzburg, dein Uniradio.
Immerhin sitzt er immer hinterm Mischpult. Am UND leider dieses Jahr nur digital mit seiner Kapelle unterwegs, aber jetzt live für euch in unserer Sendung. Bob Rosseffect mit ihrem Track Something Better.
Ich muss sagen, Flo, nach der koronesken Zeit und den ersten Konzerten, wie jetzt auch am Festungsflimmern oder beim Gartenradio vom Dornheim und auch wie begeistert die Jungs erzählt haben, macht mir das ein wenig Hoffnung. Aber sind wir mal ehrlich, für die Kulturbranche, die Clubs und Konzertveranstalter sieht es mehr als düster und scheiße aus. Kultur muss endlich systemrelevant werden.
Zum Glück hat man im Stadtrat auch vor kurzem Teile der konservativen Kräfte genau davon überzeugen können, dass die Clubszene als Teil der Kultur der Stadt anzusehen ist. Was genau da gerade der Stand der Dinge ist, aus Sicht der Stadt, erfahren wir aber jetzt vom Stadtrat Konstantin Mack von den Grünen selber.
Auf Initiative der Grünen hat der Würzburger Stadtrat einstimmig beschlossen, einen runden Tisch Kultur in Not zu etablieren, um mit den Kulturschaffenden vor Ort ins Gespräch zu kommen und gemeinsam über mögliche Hilfen zu diskutieren. Mir war dabei besonders wichtig, dass wir auch diejenigen einladen, die in den öffentlichen Debatten meistens hinten runterfallen, nämlich die Clubs. Einige der Würzburger Clubs existieren ja schon seit 30 Jahren und mehr und gehören genauso zum kulturellen Angebot wie beispielsweise das Mozartfest oder das Mainfrankentheater. Jetzt am Donnerstag fand der runde Tisch mit dem Schwerpunkt auf Clubszene sowie Kultur- und Kreativwirtschaft statt, bei dem neben Landtags- und Stadtratsmitgliedern auch einige VertreterInnen dieser Szenen dabei waren und ihre derzeitige Situation darstellten. Wenig überraschend haben viele ein sehr düsteres Bild gezeichnet. Zwar profitieren beispielsweise das Dornheim oder das Zauberberg von ihren Außenflächen, aber wie es ab Herbst oder im Winter dann weitergeht, ist unklar. Auch die finanzielle Unterstützung von Bund und Freistaat hat den Clubs bislang nicht adäquat geholfen, wobei wir momentan noch auf konkrete Angaben für die kürzlich beschlossenen Überbrückungshilfen warten, die explizit auch Kneipen, Clubs und Bars nennen. Was hier vor Ort auch helfen kann, sind Mietstundungen oder gar Nachlässe. Insbesondere wenn die Stadt selbst ein Grundstück verpachtet, muss man sie hier in die Pflicht nehmen, um für finanzielle Entlastung der Clubs zu sorgen. Als Stadt können wir natürlich auch Druck auf die Bundesregierung bzw. auf die bayerische Staatsregierung ausüben, um die lokale Kultur mit passenden Rettungsschirmen zu sichern. Außerdem gibt es nun in Würzburg Erleichterungen für Clubs mit Außengastronomie, sodass diese auch Teile des öffentlichen Raums für ihre Bewirtschaftung nutzen können. Dass dies aber einem Lobby oder einem Airport nicht wirklich etwas bringt, ist natürlich auch klar. Das heißt, hier müssen wirklich passgenaue Hilfen her. Auch wenn der runde Tisch erstmal noch keine konkreten Ergebnisse gebracht hat, war das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Denn es braucht in Politik und Gesellschaft endlich das Bewusstsein, dass Clubs ganz selbstverständlich Kultur sind. Denn dann stellt sich nämlich gar nicht mehr die Frage, ob Clubs gerettet werden müssen, sondern nur noch wie. Und auch wenn wir noch im Stadtrat einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, haben wir mit dem runden Tisch hoffentlich einen wichtigen Grundstein gelegt.
Das alles hat er uns im Kontext des runden Tisches zum Thema Kultur in Not der Stadt Würzburg erzählt.
Ihr habt es gehört, Kultur muss im Bewusstsein aller bleiben. Also support your local band, club, artist, whatever. An dieser Stelle sagen wir auch Tschüssi und checkt unseren Insta-TV, denn dort wollen wir in der nächsten Zeit Würzburger Artists eine Plattform bieten.
Windspiel. Macht's gut. Ciao.